BTO Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Ich freue mich sehr, dass Sie auch in dieser Woche wieder mit dabei sind. Wir werfen heute einen Blick auf ein Thema, welches wir bereits im letzten Jahr behandelt haben. Die Kosten des Scheiterns. Was ist damit gemeint? Nun, es ist damit gemeint, dass bestimmte Innovationsprozesse ja keinen Erfolg haben. Und wenn sie keinen Erfolg haben, dann treten Kosten auf. Die Investitionen müssen abgeschrieben werden und die Mitarbeiter, die man eingestellt hat, müssen wieder entlassen werden. Und letzteres ist in Deutschland und in Europa sehr, sehr teuer. Die Erkenntnis ist folgende. Je teurer es ist, quasi im Falle eines Scheiterns Mitarbeiter abzubauen, desto weniger wahrscheinlich ist es, dass Unternehmen, dass Individuen riskante Investitionen starten, riskante Innovationsprojekte unternehmen. Logische Schlussfolgerung daraus, man sollte diese Kosten des Scheiterns senken. In der Tat hat die Bundesregierung kleine Schritte in die Richtung unternommen. Die werden wir heute diskutieren. Die Frage ist nur, genügen diese Schritte? Und ist es wirklich richtig, am Kündigungsschutz zu drehen, oder haben Kritiker recht, die sagen, nein, der Kündigungsschutz, den sollte man nicht antasten, man sollte auf andere Instrumente setzen. Angesichts der Lage der deutschen Wirtschaft und der Investitionsschwäche ist es ein hochrelevantes Thema. Ich hoffe, Sie finden das auch. Fangen wir also an.
BTO Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.
Im Januar 2025 haben wir zum ersten Mal ausführlich über das Thema Kosten des Scheiterns gesprochen. Heute können wir zeigen, dass diese Idee, die damals quasi neu war, mittlerweile durchaus Wirksamkeit entfaltet. In der Wirtschaftspolitik, aber auch in der allgemeinen politischen Diskussion auf europäischer Ebene. Die Frage ist natürlich, genügen diese Maßnahmen oder müssten wir weitere Maßnahmen ergreifen, um die Kosten des Scheiterns in Europa zu senken? Kernaspekt der Diskussion zum Thema des Kosten des Scheiterns sind die Restrukturierungskosten, vor allem die Dauer und die Kosten bei einem Abfindungsprozess für Mitarbeiter. Hier gibt es den Vorschlag, diese Kosten zu senken, zum Beispiel durch eine Flexibilisierung des Arbeitsmarktes. So zumindest die Position des französischen Ökonomen Olivier Cost, der maßgeblich die Theorie der Kosten des Scheiterns voranbringt. Die Gegenposition, die wir heute diskutieren wollen, stammt von Enzo Weber vom Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung der Bundesanstalt für Arbeit. Er sagt in einer aktuellen Analyse, der Weg über Kündigungsschutzlockerung ist der falsche. Wir machen das heute folgendermaßen. Wir blicken kurz zurück auf die Diskussion vom Februar 2025. Dann gibt es ein Update der Analysen von Oliver Cost, der zeigt mit neuen Daten, wie stark der Effekt der hohen Restrukturierungskosten in Europa ist, der negative Effekt. Das wird im Interview diskutiert mit den Highlights. Und dann kommt eben die Kritik von Enzo Weber und meine abschließende Einordnung. Und da das Gespräch mit Olivier Costa auf Englisch stattfindet, kommt dann am Ende des Podcasts nochmal das ganze Gespräch im Original für alle jene, die sich das auch noch gerne anhören möchten. Blicken wir kurz zurück auf die Folge 82, in der ich mit Oliver Cost und seinem Mitautor Jan Kortalem gesprochen habe. Beide haben sich mit der Frage befasst, warum Europa in Digital-, KI- und Biotech-Innovationen nicht mithalten kann. Damals war ihre These neu und ungewöhnlich. Die üblichen Erklärungen für Europas Innovationslücke kennen wir alle. Zu wenig Risikokapital, zu wenig Unternehmerkultur, zu geringe Größe des Marktes. Nach dem Motto, wir haben einfach strukturell keine Chance gegen die USA. Olivier Cost und Jan Kortalem meinten jetzt, diese Aussage springt zu kurz. Der wirkliche Hindernisfaktor zum Thema höhere Innovationsfähigkeit in Europa läge in den zu hohen Kosten des Scheiterns, den Cost of Failure. Beispiel. Ein amerikanisches Softwareunternehmen kann ein gescheitertes 200-Personen-Projekt in wenigen Wochen wieder auf 20 Leute reduzieren. Ein europäisches Unternehmen im Gegenteil bräuchte dafür wahrscheinlich sehr lange, meist sogar über ein Jahr, und muss dazu auch noch Abfindungen zahlen in Millionenhöhe. Das ist kein Nebeneffekt, sondern es ist im Prinzip eine grundlegend andere Spielregel. Wenn der eine bei Scheitern schnell sparen kann und der andere nicht, dann ist der Erwartungswert für eine Innovation natürlich in dem Markt deutlich höher, in dem man schneller Personalanpassungsmaßnahmen ergreifen kann. Wer nicht schnell abbauen kann, baut gar nicht erst auf.
When you fail in Europe, the costs of laying off the teams that you hired on a very large project, let's say 1,000 engineers, are 10 times higher than the cost in the rest of the world. So it's much more expensive to stop a project with 1,000 engineers or 10,000 engineers in Europe than in the US or in China or in India. The second factor, which we realized by working with Google, with Amazon, with Microsoft, is that these companies, which are huge companies, invest all the time at risk. So they launch regularly projects or businesses that have 20% chances of success and 80% chances of failure. And the high cost of failure, when they are combined, they make investment in tech, in disruptive innovation, very difficult or almost sure to lose money, to bring you to losses when you do that in Europe. And in our view, this is a major cause, a first order cause for Europe's lag in tech over the last 20 to 30 years.
Ich fand es damals so interessant, dass ich nicht nur den Podcast gemacht habe, sondern auch darauf basierend in meinem Handelsblatt-Kolumne dargelegt habe, wieso wir die Kosten des Scheiterns in Europa senken müssen. Damals war das noch Neuland. Heute, 1,5 Jahre später, schaut die Welt ganz anders aus. Die Bundesregierung hat im Koalitionsbeschluss am 2. Juli 2026 tatsächlich an den Kosten des Scheiterns gearbeitet. Es wird sogar als explizites Ziel erwähnt. Doch blicken wir mal kurz zurück auf die Karriere dieser Idee. Bereits im September 2024, also noch bevor ich mein Interview mit den beiden Autoren geführt habe, hat Mario Draghi seinen viel zitierten Wettbewerbsfähigkeitsbericht zur Europäischen Union vorgelegt. Auf Seite 244 bezeichnet er die Kosten des Scheiterns als ein erhebliches Problem und als eine der Ursachen für Europas Innovationsschwäche.
Das umfassende und strenge Regulierungsumfeld der EU, exemplifiziert durch Maßnahmen, die auf dem Vorsorgeprinzip beruhen, kann als Nebeneffekt Innovationen hemmen. EU-Unternehmen sehen sich im Vergleich zu ihren US-amerikanischen Wettbewerbern mit höheren Umstrukturierungskosten konfrontiert. Dies verschafft ihnen in hochinnovativen Sektoren, die von einer Winner-Takes-Most-Dynamik geprägt sind, einen erheblichen Wettbewerbsnachteil.
Mit dieser Aussage ist die These natürlich aus dem akademischen Randbereich in den Kern der europäischen Wirtschaftsdebatte gewandert. Die EU-Kommission hat dann in ihrem Competitiveness Compass im Januar 2025 nachgelegt. Hier werden die Restrukturierungskosten als eines der Kernhemmnisse für europäische Innovation erkannt und die EU-Kommission kündigt Reformvorschläge an.
Die Kommission wird daher ein 28. Rechtsregime vorschlagen, das die geltenden Vorschriften vereinfacht und die Kosten des Scheiterns senkt, unter Einbeziehung aller relevanten Aspekte des Gesellschafts-, Insolvenz-, Arbeits- und Steuerrechts.
Im Februar 2026 porträtierte dann die FAZ Olivier Kosten einen Beitrag. Unter der Überschrift Olivier Kost will einen Kündigungsschutz für Gutverdiener erklärt Patrick Bernau das wissenschaftliche Fundament der Idee einem breiten deutschen Publikum. Damit, spätestens damit, ist das Argument in der deutschen Meinungsmitte angekommen. Im Frühjahr 2026 veröffentlichte der IFO-Schnelldienst eine aktualisierte Analyse von Olivier Kost zum Thema Kosten des Scheiterns.
Agilität beim Abbau von Arbeitsplätzen bedeutet auch Agilität beim Aufbau. Im Jahr 2022 reduzierten US-Technologieunternehmen Zehntausende Ingenieurstellen. Nicht um Investitionen zurückzufahren, im Gegenteil. Diese Personalanpassungen zielten darauf ab, Ressourcen umzuschichten, um die Innovation dort zu beschleunigen, wo sie am vielversprechendsten war. In der Praxis machen es europäische Kündigungsschutzgesetze in vielen Ländern nahezu unmöglich, solche strategischen Anpassungen vorzunehmen. In vielen europäischen Ländern verbieten Kündigungsschutzregeln oder die Rechtsprechung der Gerichte die Einstellung ähnlicher Kompetenzen für einen bestimmten Zeitraum nach Abschluss des Restrukturierungsplans. 6 Monate in Italien, 7 Monate in Deutschland, 1 Jahr in Frankreich, zusätzlich zu den langen Sozialverhandlungen. Im Technologiesektor sind die Zyklen kurz und die Reaktion auf technologische Schocks erfordert Agilität gemessen in Wochen. In den meisten europäischen Ländern hingegen erzwingen Kündigungsschutzfristen Zeiträume von mehreren Jahren, die grundlegend unvereinbar mit dem Tempo und den Anforderungen technologiegetriebener Unternehmen sind.
Und schließlich der Koalitionsbeschluss. Am 2. Juli 2026 hat die Bundesregierung zum ersten Mal seit Jahrzehnten angedeutet, den Kündigungsschutz lockern zu wollen. Für bis zum 31.12.2030 eingestellte Arbeitnehmer soll eine sachgrundlose Befristung bis zu 48 Monaten möglich sein. Damit erhofft man sich mehr Flexibilität. Für sogenannte Hochverdiener soll eine Auflösung des Arbeitsverhältnisses mit Abfindungsoption ermöglicht werden. Hochverdiener bedeutet übrigens, dass man das 1,75-fache der Beitragsbemessungsgrenze für die gesetzliche Rentenversicherung verdienen muss. Darüber hinaus soll ein zügiger Wechsel von einem Job in den nächsten attraktiver gemacht werden, indem Abfindungszahlungen steuerlich privilegiert werden. Und zwar dann, wenn zügig eine neue Erwerbstätigkeit aufgenommen wird. Der steuerliche Vorteil soll dabei umso größer sein, je schneller eine neue Beschäftigung aufgenommen wird. Das finde ich sehr, sehr gut, weil genau der Anreiz gegeben sein muss, dass man eine Abfindung bekommt, aber diese nicht dazu nutzt, um lange in Urlaub zu gehen, sondern eben als Anreiz sieht, möglichst schnell eine neue Anstellung aufzunehmen. Parallel zu dieser politischen Karriere der Idee hat Oliver Kost seine empirische Basis deutlich ausgeweitet. In einem aktuellen Papier hat er wiederum zusammen mit Jan Kuantanlem 4 neue Erkenntnisse herausgearbeitet. Zum ersten die Höhe der Restrukturierungskosten. In Deutschland betrugen diese bei den untersuchten Fällen rund 31 Monatsgehälter. Zum Vergleich, in Großbritannien sind es 18, in Schweden 7, in den USA 7, in Dänemark 3,3 und in der Schweiz 2,5. Die Folgen sind durchaus relevant. Nachdem Dänemark im Jahr 1994 grundlegende Arbeitsmarktreformen durchgeführt hat, Stichwort Flexicurity-Reform, stiegen die privaten Forschungsausgaben in den 8 Folgejahren um immerhin 125%. Im gleichen Zeitraum stiegen die Forschungsausgaben in Deutschland um 40% und in den USA um 60%. Wir sehen also, die Theorie funktioniert auch in der Praxis. Die Korrelation zwischen den Restrukturierungskosten und der Technologie- und Biotech-Forschungsintensität liegt bei 0,93. Also eine sehr, sehr hohe Korrelation zwischen den Kosten der Restrukturierung und der Innovationsfreundlichkeit von Unternehmen oder Industrien. Das ist eine sehr hohe Korrelation. Ja, wir wissen, Korrelation ist nicht unbedingt Kausalität. Der Verdacht liegt aber nahe, dass diese Kausalität hier wirklich gegeben ist. Und in der Folge liegen Dänemark und die Schweiz mit Blick auf die Forschungsintensität in disruptiven Sektoren sogar vor den USA. Was nicht verwundern darf, wenn die Restrukturierungskosten weniger als halb so hoch sind wie in den USA. Die beiden europäischen Länder zeigen also, dass Innovation auch in Europa möglich ist und sollten als Vorbild auch für Deutschland gelten. Die Idee, die vor einem Jahr noch als exotisch galt, ist mittlerweile weit in der europäischen und der deutschen Diskussion angekommen. Clemens Fuest, Moritz Schularek und andere haben immer wieder in Gesprächen und Interviews das Thema aufgegriffen und ebenfalls gesagt, wir sollten an den Kosten des Scheiterns arbeiten. Das Ganze finde ich sehr spannend und deshalb habe ich mich erneut mit Oliver Kost zum Interview verabredet.
Viele schauen beim Trading zuerst auf die Strategie. Dabei wird oft vergessen, dass auch die Ausführung selbst einen Unterschied machen kann. Also, wie schnell wird ein Trade ausgeführt, wie eng sind die Spreads und wie direkt ist eigentlich der Marktzugang? Genau an dem Punkt setzt TradeGate Direct an. Die App richtet sich an aktive und erfahrene Trader, die bewusst handeln und mehr Kontrolle über ihre Orders haben möchten. Gehandelt wird direkt über die TradeGate BSX ohne externe Intermediäre zwischen Order und Börse. Gerade bei häufigerem Trading spielen Themen wie Liquidität, Spreads oder Slippage eine größere Rolle, als viele denken. Deshalb setzt TradeGate Direct auf transparente Ausführung, professionelle Ordertypen und tiefe Performance-Reportings, mit denen sich das eigene Trading detaillierter auswerten lässt. TradeGate Direct wurde bereits zweimal in Folge von Stiftung Warentest als Kostensieger ausgezeichnet. Dazu kommen lange Handelszeiten von 7.30 Uhr bis 22 Uhr und dauerhaft kostenfreies Trading. Marktübliche Spreads können natürlich anfallen. Hinter der Trading-App steht die Berliner TradeGate AG, ein Unternehmen mit über 30 Jahren Erfahrung im Finanzmarktbereich. Wenn Sie sich das anschauen möchten, unter tradegate.direct finden Sie alle Informationen zur App und den Funktionen. Den Link gibt's in den Shownotes.
Bevor wir zu meinem Gespräch mit Oliver Kost kommen, noch dieser wirklich hochaktuelle Hinweis des Handelsblatts. Noch bis inklusive morgen, den 10. August, können Sie das Handelsblatt mit einem 50% Rabatt für 12 Monate abonnieren. Mehr Informationen finden Sie unter handelsblatt.com/rabatt50 und wie immer auch in den Shownotes dieser Ausgabe. Wie gesagt, das Angebot gilt noch bis zum 10. August. Doch nun zu meinem Gespräch mit Olivier Kost.
Olivier Kost ist Unternehmer und leitender Angestellter der Technologiebranche. Nach seiner Tätigkeit bei der Europäischen Kommission war er Industrieberater des französischen Premierministers Lionel Jospin. Seit 2014 lebt er in New York. Er veröffentlichte Europe, Tech and War, das den Strasser-Preis der französischen Académie des Sciences Morales et Politiques gewann. Er ist Gründer der Foundation for the Economic Study of Disruptive Innovation, kurz FESTI, einer gemeinnützigen Organisation, die sich für die Förderung von technologischer Innovation und wirtschaftlichem Wandel in Europa einsetzt. Er absolvierte die École Polytechnique und das Corps des Mines.
Wie immer, jetzt ein paar Highlights des Gesprächs auf Deutsch, das ganze Gespräch dann im englischen Original am Ende dieses Podcasts. Zum einen erklärt Oliver Kost, dass er für seine neue Studie über 500 Unternehmen in 10 Ländern analysiert hat. Seine Ergebnisse zu den tatsächlichen Restrukturierungskosten sind, wie ich finde, ernüchternd.
Well, thanks a lot, Daniel. Our last podcast was about our business experience of how much it cost to lay off.
Danke, Daniel. Unser letzter Podcast, da hat es sich ja um unsere eigene Geschäftserfahrung gedreht. Was kostet es, Mitarbeiter in Europa im Vergleich zu den USA zu entlassen? Das hat damals auf vertraulichen Unternehmensinformationen beruht. Und wir haben dann entschieden, das systematisch zu untersuchen. Und zwar für viele Unternehmen. Wir haben über 500 Unternehmen analysiert und die tatsächlichen Restrukturierungskosten bei genau 250 Unternehmen in 10 Ländern erhoben. Die Ergebnisse sind verblüffend.
And the results are striking. You have in average a cost of restructuring in Germany of 31 months of salary.
In Deutschland belaufen sich die durchschnittlichen Restrukturierungskosten auf 31 Monatsgehälter. Das basiert auf Unternehmen wie Vodafone Deutschland, ThyssenKrupp oder Infineon. Viele deutsche Firmen, die in den letzten Jahren in Deutschland restrukturiert haben. Der vergleichbare Wert liegt in den USA bei 7 Monaten, in Dänemark bei 3 Monaten und in der Schweiz bei 2,5 Monaten, also 10-mal weniger als in Deutschland. Wir sehen also enorme Unterschiede zwischen den Ländern bei den Kosten einer Restrukturierung, die sich aus den jeweiligen Kündigungsschutzgesetzen ergeben. Das war die erste zentrale Erkenntnis unserer Arbeit der letzten Monate, die Kosten des Scheiterns je nach Land zu dokumentieren.
Of the employment protection laws in each country. So that was the first major insight that we've done over the last months to document the different cost of failure per countries.
4 Jahre, so lange dauert eine Restrukturierung in Deutschland im Durchschnitt. Kost erklärt, was das konkret für Technologieunternehmen bedeutet und warum ausgerechnet Dänemark das positive Beispiel schlechthin ist.
We investigate, you have a beautiful database called Eurofound that registers all the restructuring plans in Europe over
Wir haben eine großartige Datenbank namens Eurofound genutzt, die alle Restrukturierungspläne in Europa über 25 Jahre erfasst. Wir haben alle Pläne mit mehr als 500 Entlassungen herausgefiltert. In Deutschland haben wir 170 Restrukturierungspläne mit präzisen Zeitangaben in dieser Datenbank gefunden. Die Laufzeiten reichen von 1 bis zu 10 Jahren. Im Durchschnitt der 170 untersuchten Pläne beträgt die Dauer einer Restrukturierung 4,3 Jahre. Der entsprechende Wert in der Schweiz, in Dänemark oder den USA liegt bei unter 1 Jahr. Man sieht also einen enormen Unterschied. Deutschland braucht über 4 Jahre im Schnitt, während die USA, die Schweiz oder Dänemark weniger als 1 Jahr benötigen. Das hat massive Auswirkungen in sehr volatilen Branchen wie Tech und Biotech, wo man innerhalb von Wochen die Richtung wechseln muss. Man kann nicht jahrelang warten, um sich an eine neue Technologie anzupassen. Man braucht Kehrtwenden wie in einem Auto auf einer Bergstraße. Das ist für Tech- und Biotech-Unternehmen in Deutschland, aber auch in Frankreich, Italien, Großbritannien extrem schwierig geworden, verglichen damit, wie Unternehmen in den USA, Dänemark oder der Schweiz auf neue Technologien reagieren können.
Within weeks, you cannot wait years to adapt to a new technology. You need to make U-turns like in a car in a mountain road. And this is made extremely difficult for tech and biotech companies in Germany and also in France, in Italy, in the UK, as compared to what companies can do to adapt to new technologies in the US, Denmark or Switzerland.
Novo Nordisk und Ozempic auf der einen Seite, SAP und das KI-Dilemma auf der anderen. Kost zeichnet anhand von 2 konkreten Unternehmensbeispielen nach, wie Kündigungsschutzgesetze über Innovationserfolg oder Versagen entscheiden.
You have examples of the biggest company in Denmark today in biotech called Novo Nordisk.
Nehmen wir das größte dänische Unternehmen im Bereich Biotech, Novo Nordisk, das bedeutende Innovationen für unsere Gesundheit hervorgebracht hat. Dieses Unternehmen hat 2016 und 2018 in Dänemark 2 große Restrukturierungspläne durchgeführt und dabei mehr als 1000 Mitarbeiter entlassen. Das hat sie insgesamt 0 gekostet, während ein vergleichbarer Restrukturierungsplan in Deutschland im Schnitt 31 Monatsgehälter pro entlassener Person gekostet hätte. Diese Fähigkeit von Novo Nordisk, neue Dinge auszuprobieren, beim Misserfolg zu stoppen und die Innovation umzulenken, hat die Schaffung von Ozempic ermöglicht. Ein fantastischer Erfolg in den USA und auf der ganzen Welt. Disruptive Innovationen wie Ozempic oder wie KI derzeit in den USA und China erfordert viele Versuche, die scheitern, und man muss sich ständig neu ausrichten. Ein weiteres treffendes Beispiel ist der Vergleich von SAP in Deutschland mit ähnlichen US-Unternehmen.
SAP in Germany with similar companies in the US. When ChatGPT was released in 2022, in November 2022, it took 3 months for Meta.
Als ChatGPT im November 2022 veröffentlicht worden ist, brauchte Meta 3 Monate, um alle seine Projekte wie das Metaverse zu stoppen. Innerhalb von 3 Monaten wurden 20.000 Menschen entlassen und sofort 10.000 KI-Spezialisten eingestellt. Heute investiert Meta 60 Milliarden Dollar pro Jahr in KI-Computing. SAP hatte denselben Schock im November 2022. Und sie sind immer noch im Prozess der Entlassungen. Sie haben angekündigt, dass es mehrere Jahre dauern wird. Und natürlich können sie nicht im gleichen Tempo einstellen. KI-Ingenieure zu gewinnen und im gleichen Tempo wie Meta oder Microsoft zu investieren, ist ihnen nicht möglich.
AI-Engineers and they cannot invest at the same pace at what Meta or Microsoft are doing.
Ist starrer Kündigungsschutz eine Frage der Kultur oder des Rechts? Kost eine klare Antwort und belegt sie mit Zahlen aus der unmittelbaren Nachbarschaft Deutschlands.
I love this question. Thank you very much. What was interesting in this research is that we find that European countries, and I mentioned several times already Denmark and Switzerland, which are just neighbors to Germany.
Ich liebe diese Frage, danke dafür. Was in dieser Forschung besonders interessant war, wir stellen fest, dass europäische Länder, ich habe Dänemark und die Schweiz ja schon ein paar Mal erwähnt, die unmittelbare Nachbarn Deutschlands sind, im Norden und im Süden mit einer Kultur, die sich von der deutschen nicht grundlegend unterscheidet, eine Investitionskapazität in disruptive Innovationen haben, die sich von der deutschen massiv unterscheidet. Vergleichen wir die Zahlen. Deutschland investiert in die beiden Schlüsseltechnologien heute 0,6% seines BIP in Tech und Biotech. Ähnliche Länder, gleiche Kultur. Dänemark, nördlich von Deutschland, investiert 1,8% des BIP, dreimal mehr. Die Schweiz investiert 3%, fünfmal mehr als Deutschland. Und das direkt auf der anderen Seite des Rheins. Also man sieht, die Kultur mag ähnlich sein, aber der Kündigungsschutz ist völlig verschieden. Sehr starr in Deutschland, sehr flexibel in Dänemark und der Schweiz. Das hatte als Konsequenz eine totale Diskrepanz bei den Investitionen in disruptive Innovationen wie Tech und Biotech, die beide kritisch sind für Wachstum, Produktivität und BIP pro Kopf. Und es erklärt, warum die Schweiz und Dänemark im Durchschnitt viel reicher sind als Deutschland, mit 100% höheren Gehältern in der Schweiz und niedrigerer Ungleichheit in Dänemark als in Deutschland.
And explain why Switzerland and Denmark are much richer in average, on average, than Germany, with 100% higher salaries in Switzerland on average and lower inequality in Denmark than in Germany.
Gibt es einen historischen Beweis dafür, dass flexiblere Arbeitsgesetze tatsächlich mehr Innovation auslösen? Kost verweist auf ein natürliches Experiment aus dem Jahr 1995 und das Ergebnis ist eindeutig.
There is one very obvious example, which is Denmark.
Es gibt ein sehr offensichtliches Beispiel, Dänemark. Dänemark hat seine Arbeitsgesetze 1995 geändert, vor 30 Jahren. Innerhalb von 5 Jahren haben sich die privaten Investitionen in Forschung und Entwicklung in Dänemark um das 2,3-fache erhöht, innerhalb von 5 Jahren. Unmittelbar nach der Gesetzesänderung 1995 begannen die Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen sehr schnell zu steigen. Man sieht die Kurven. Es ist eine totale Veränderung für Dänemark, genau nach dieser Gesetzesänderung. Und das ist, was Ökonomen Kausalität nennen. Es zeigt, dass eine Gesetzesänderung einen massiven Einfluss auf das Niveau der Investitionen in Forschung und Entwicklung in einem Land hat.
Change in the law has a massive impact on the level of money invested in research and development in a country.
Der Reformvorschlag von Kost klingt radikal, ist aber bewusst eng gefasst. Er erklärt, warum er für 10% der Bevölkerung flexiblere Regeln fordert und was das für die öffentlichen Finanzen bedeutet.
Is it an additional cost on the public system to make employment protection more flexible? I do not believe it is in the proposal that we're making.
Ist es eine zusätzliche Belastung für das öffentliche System, den Kündigungsschutz flexibler zu gestalten? Das glaube ich in Bezug auf unseren Vorschlag nicht. Unser Vorschlag sieht nicht vor, die bestehenden Kündigungsschutzgesetze für alle zu ändern, sondern nur für 10% der Bevölkerung, für die Hochqualifizierten mit hohem Gehalt, in Deutschland zum Beispiel, wären das alle mit einem Bruttogehalt über 6.000 Euro pro Monat. 90% der Deutschen liegen unter dieser Schwelle und für sie ändert sich gar nichts. Gleicher Schutz, gleicher Prozess bei Entlassungen, nur oberhalb dieser Schwelle von 6.000 Euro pro Monat würde das Recht flexibler, sodass Unternehmen leichter einstellen und schnell wieder entlassen können. Wir sprechen also ausschließlich von hochqualifizierten Menschen mit Ingenieurabschlüssen oder sehr guten Vertriebsmitarbeitern, die mehr als 6.000 Euro pro Monat verdienen. Für diese Menschen wird flexibleres Arbeitsrecht, wie in Dänemark oder der Schweiz, zu einem massiven Anstieg der Unternehmensinvestitionen führen und damit zu viel mehr Einstellungsmöglichkeiten bei höheren Gehältern. Typischerweise verdienen Ingenieure in der Schweiz oder den USA 2- bis 3-mal so viel wie in Deutschland. Die Folge wird sein, diese Menschen verbringen weniger Zeit in der Arbeitslosigkeit und bekommen nach einer Entlassung ein besseres Gehalt.
Increase of the amount of money that companies will invest and therefore way more opportunities to get hired by companies with higher salaries. And typically the salaries in Switzerland or in the US are 2 to 3 times higher for engineers than in Germany. So the impact will be people will spend less time unemployed and will get a better salary after being laid off from a company.
Kost verwendet gute Bilder. So führt er aus, dass ein Auto ohne Bremsen langsamer fährt, nicht schneller. Mit diesem Bild erklärt er, warum strikter Kündigungsschutz nicht schützt, sondern lähmt und was es für das Wachstum deutscher Unternehmen im Vergleich zu US-amerikanischen bedeutet.
Imagine you have a car with no brakes. What is the impact of having no brakes?
Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Auto ohne Bremsen. Was ist die Auswirkung, keine Bremsen zu haben? Es verändert nicht, wie viel man bremst, es verändert, wie viel man beschleunigt. Auf einer riskanten Bergstraße werden Sie mit einem Auto ohne Bremsen nicht schnell beschleunigen. Die unmittelbare Folge von fehlenden Bremsen ist also langsamer fahren und weniger beschleunigen. Für ein Unternehmen gilt dasselbe. Wenn es 4 Jahre dauert, abzubremsen und man nicht schnell bremsen kann, wird man auch nicht beschleunigen, also weder einstellen noch investieren. Man wird sehr langsam sein. Das ist exakt dasselbe wie ein Auto ohne Bremsen. Dieses Bild erklärt das Verhalten deutscher Unternehmen und wir haben das dokumentiert. Es ist aufschlussreich. Wir haben das in unserem Papier mit Jan Quartalem dokumentiert, das kürzlich von der Bocconi veröffentlicht wurde. Es zeigt, im Tech- und Biotech-Bereich wachsen amerikanische Unternehmen in guten Jahren um 25% oder 30% pro Jahr. In derselben Branche, in denselben guten Jahren, wachsen deutsche Unternehmen nur um 10%.
American companies grow by 25% or 30% every year. In the same industry, on the same good years, German companies only grow by 10%.
Die politische Debatte, das wissen wir, hat begonnen. Zu dem Zeitpunkt, als ich mit Kost gesprochen habe, war die Bundesregierung noch nicht so weit mit ihrem Beschluss. Trotzdem ist es erfreulich, dass Kost berichten kann, wie Politiker in Berlin und Brüssel auf seinen Vorschlag reagieren und warum er trotz des Widerstands der Gewerkschaften und eines hellenischen Referendums optimistisch bleibt.
Yes, there is progress and this is good news. This is really good news. First, this analysis on the cost of failure, on the restructuring cost, is new. The reason is that nobody so far had investigated how much it cost to lay off people.
Ja, es gibt Fortschritte und das sind gute Nachrichten, wirklich gute Nachrichten. Zunächst einmal ist diese Analyse zu den Kosten des Scheiterns, zu den Restrukturierungskosten neu. Der Grund, bisher hat es einfach niemand systematisch untersucht, was es kostet, Menschen zu entlassen. Große Unternehmen wissen das, aber Ökonomen, Politiker und Entscheidungsträger wussten es nicht. Dass diese Informationen öffentlich wird, erzeugt Reaktionen. Aha, es kostet 3 Jahre in Deutschland, eine Aktivität zu stoppen und das schadet der Technologiebranche viel mehr als der Automobilindustrie. Das macht Sinn. Und dann schlagen wir etwas vor, was in deinem Reformumfang begrenzt ist, auf hochqualifizierte Menschen begrenzt mit hohem Gehalt und hoher Anpassungsfähigkeit. Die Reaktion der Politiker, das ist nicht zurück, das ist nicht so schwierig wie das, was in Deutschland unter Schröder versucht wurde und zu seinem Sturz Mitte der 2000er Jahre geführt hat. Oder wie in Frankreich der Sturz von Premierminister de Villepin, der ebenfalls versucht hatte, den Kündigungsschutz für alle oder für junge Menschen zu ändern. Dass unser Vorschlag nur auf Menschen in Forschung und Entwicklung, Topverdiener und Hochqualifizierte abzielt, wird als machbar wahrgenommen. Wir haben den Wettbewerbskompass von Ursula von der Leyen, die diese Änderung des Arbeitsrechts in ganz Europa vorschlägt. Und vor einiger Zeit haben sowohl Katharina Reicher als auch Carsten Linnemann ein solches Modell zur Änderung des Kündigungsschutzes für Topverdiener vorgeschlagen.
That change of labor law throughout Europe. And we had a month ago both Katharina Reicher and Carsten Linnemann, who proposed such a model of changing the employment protection for high earners.
So you see. Und das haben sie mittlerweile ja auch teilweise durchgesetzt. Wie gesagt, teilweise mit einer deutlich höheren Einkommensgrenze als von Kost und von anderen Ökonomen gefordert. Doch dazu kommen wir gleich noch im Detail. Soweit an dieser Stelle die kurzen Auszüge aus meinem Gespräch mit Oliver Kost. Das ganze Gespräch können Sie am Ende dieses Podcasts hören. Es darf mich verwundern, dass natürlich eine so prominent vorgetragene Idee, die zudem auch noch immer mehr politische Unterstützung findet, auch auf Kritik trifft. So von Professor Enzo Weber vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit. Enzo Weber ist einer der bekanntesten Arbeitsmarktökonomen Deutschlands, sitzt in mehreren Ratsgremien und ist regelmäßiger Gast in politischen Anhörungen. Weber hat in einem Gastbeitrag in der Zeit seine Position umfassend dargelegt. Ich fasse seine 3 Kernpunkte zusammen. Erster Punkt: Die Einkommensgrenze ist viel zu hoch. Nur 0,27% aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten erreichen ein Jahreseinkommen oberhalb des 1,75-fachen der Beitragsbemessungsgrenze. Meist besteht in diesen Einkommenshöhen ohnehin schon ein geringerer Kündigungsschutz. Hinzu kommt, dass die meisten Menschen mit diesem Einkommen bereits deutlich älter sind und eine Familie haben. Das heißt, es sind genau diejenigen, die nicht für die Innovationsprozesse in Unternehmen stehen und auch diejenigen, die eine höhere Unsicherheit im Arbeitsmarkt nicht gebrauchen können. Umgekehrt könnte man ja sagen, ach, lasst uns doch die Einkommensgrenze senken. Oliver Kost hat ja vorgeschlagen, quasi einmal die Beitragsbemessungsgrenze zu nehmen, womit wir bei ungefähr 100.000 Euro Jahreseinkommen gelegen hätten. Aber auch da ist Weber skeptisch. Er fürchtet, dass das zu sehr zur Verunsicherung im Arbeitsmarkt führt und nicht zu der erwünschten Flexibilität. Womit wir zum zweiten Kritikpunkt von Weber kommen. Er sieht in der Lockerung des Kündigungsschutzes große Risiken.
Den Kündigungsschutz abzuschaffen und häufige Jobverluste über die Arbeitslosigkeit zu kurieren, hat große Risiken. Denn Arbeitslosigkeit verfestigt sich leicht. Das ist hierzulande von den 70ern bis in die 2000er passiert und seit Corona wieder. Ist man länger ohne Job, veralten Arbeitserfahrung und Qualifikation, wächst das Stigma.
Womit wir zum dritten Punkt kommen. Weber ist kein Freund der Flexicurity. Er selber plädiert für Flexibility.
Es ist Zeit für ein neues Beschäftigungskonzept in der Transformation, das ich Flexibility nenne. Hohe Flexibilität, aber nicht indem man die Sicherheit von Jobs herunterfährt, sondern indem man Arbeit aufwertet. Man sollte das gesamte arbeitsmarktpolitische System darauf ausrichten, dass Menschen sich beruflich weiterentwickeln. Der Kern ist Bewegung und Befähigung.
Konkret schlägt Weber drei Instrumente vor. Erstens den Jobwechsel auf Probe. Beschäftigte sollen einen neuen Job testen können, ohne die Sicherheit des Alten aufzugeben. Das Rückkehrrecht würde befristet gelten. Da frage ich mich natürlich so, wenn ich der Arbeitgeber bin und möchte jemanden nicht verlieren, wieso sollte ich eigentlich dazu stimmen, dass der Mitarbeiter woanders mal kurz testen geht? Na gut. Punkt 2. Steuerliche Förderung von Abfindungen. Wer bei Kündigungen schnell einen neuen Job aufnimmt, soll steuerlich bevorzugt werden. Das gäbe, so Weber, einen Anreiz zur Mobilität, ohne die Kündigungsschutzstruktur anzutasten. Ich denke, die Förderung der Abfinderung macht sicherlich Sinn. Drittens, erweiterte Befristungsmöglichkeiten in Innovationsprojekten. Also bei Start-ups, aber auch bei anderen Unternehmen, die innovative Aktivitäten starten, sollte man mehr mit Befristungen arbeiten können. Da frage ich mich natürlich, wieso eigentlich nur für Innovationsprojekte? Warum nicht für alle Arten von Projekten? Denn jeder, der was Neues startet, geht entsprechende Risiken ein. Auch die Süddeutsche Zeitung hat das Thema aufgegriffen und in einem Analysestück ähnliche Zweifel an den Koalitionsplänen formuliert und die Position von Enzo Weber und anderen Arbeitsökonomen ausführlich zitiert. Kurz zusammengefasst, die deutsche Arbeitsmarktforschung ist gespalten. Olivier Kost steht auf der einen Seite, Weber auf der anderen. Genau deshalb ist die politische Ausgestaltung so wichtig und genau deshalb ist der Koalitionsbeschluss meines Erachtens unzureichend und springt deutlich zu kurz. Was folgt daraus? 6 Beobachtungen. Erstens, ich denke, die Analyse von Oliver Kost und seinen Kollegen ist wissenschaftlich sauber. Die hohe Korrelation zwischen Restrukturierungskosten und der Forschungsintensität in Hochtechnologiebereichen ist eindeutig. Deshalb sollten wir an den Kosten des Scheiterns arbeiten. Zweitens, der politische Vollzug der Bundesregierung ist zu kurz gesprungen. Wenn nur 0,27% der Vollzeitbeschäftigten betroffen sind, ist das gar nichts. Die Softwareingenieure, die KI-Postdocs, die Chemieingenieure, um die es geht, die verdienen zwischen 90.000 und 130.000 Euro und bleiben von der Reform unberührt. Wir sollten deshalb die Grenze deutlich senken. Drittens, die Sorge von Enzo Weber ist ernst, aber auch er springt zu kurz. In den 70er-Jahren, in den 80er-Jahren, in den 90er-Jahren, vor ungefähr 20 Jahren, als wir die Hartz-IV-Reform gemacht haben, da hatten wir hohe Arbeitslosigkeit in Deutschland. Die hat sich verfestigt. Das sollte auch nicht wiederkommen. Aber heute haben wir eine andere Lage. Wir haben rein demografiebedingt bereits einen strukturellen Arbeitskräftemangel. Der Markt wird gut Qualifizierten in aller Regel schnell wieder eine neue Stelle bieten. Außerdem wissen wir, dass das Cost of Failure nicht das Argument ist für Massenentlassungen, sondern für die schnelle Umschichtung in ohnehin knappen Innovationsteams. Enzo Weber sieht auf die Risiken der vergangenen Jahrzehnte und nicht auf die heutige Welt. Viertens. Die Ideen von Enzo Weber zum Thema Flexibility sind durchaus sinnvoll, aber ich würde sie als ergänzend sehen, nicht als Ersatz. Wir sollten natürlich darüber nachdenken, dass wir schneller einstellen. Wir sollten natürlich darüber nachdenken, dass wir Abfindungen steuerlich besser behandeln, wenn jemand schnell eine neue Stelle annimmt. Aber das spricht nicht gegen eine Lockerung des Kündigungsschutzes. Fünftens, wir brauchen mehr in Deutschland als Flexicurity. Deutschland hat bekanntlich nicht nur ein Innovations-, sondern auch ein Produktivitätsproblem. Die Empirie ist klar. Größere Fluktuation von Beschäftigten zwischen Unternehmen erhöht die gesamtwirtschaftliche Produktivität. Wir sollten den Kündigungsschutz für alle Beschäftigten senken, nicht nur oberhalb einer bestimmten Einkommensgrenze. Weil jede Art der Unternehmensgründung ist relevant. Selbst die Gründung eines Restaurants ist ein unternehmerisches Risiko und wenn wir hier die Kosten des Scheiterns senken, wirkt das auch positiv auf den Arbeitsmarkt, auf die Beschäftigung und letztlich die gesamtwirtschaftliche Produktivität. Punkt 6. Wir haben jetzt gerade ein Fenster für Reformen. Und ich finde es sehr schade, wenn dieses Fenster mit einer Reform quasi geschlossen wird, die letztlich keine Reform ist. Wir brauchen deutlich tiefere Einschnitte in den Kündigungsschutz, um Produktivität und Innovationsfähigkeit in Deutschland zu steigern. Dänemark macht uns das seit 30 Jahren vor. Die Schweiz ist, wie ich finde, kein abschreckendes Beispiel. Deutschland kann es sich nicht mehr leisten, mit der Regulierung aus dem 20. Jahrhundert im 21. Jahrhundert zu scheitern. Das waren meine Gedanken in dieser Woche zum Thema Kosten des Scheiterns. Vielen herzlichen Dank, dass Sie auch in dieser Woche mit dabei waren, dass Sie zugehört haben. Ich freue mich auf Fragen, Feedback, Kritik und Anregungen. Auf ein Wiederhören am kommenden Mittwoch zur neuen Ausgabe von BTO Refresh und am kommenden Sonntag für eine neue Ausgabe von BTO. Nicht vergessen, jetzt kommt gleich im Anschluss das ganze Gespräch mit Oliver Kost im Original. Bis dahin alles Gute, Ihr Daniel Stelter.
BTO Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.
Dear Olivier, it's a great pleasure welcoming you again in my podcast.
Thank you very much, Daniel. It's a pleasure for me.
Olivier, you have been to my podcast discussing why Europe is falling behind in innovation, and you came up with new insight at the time being, saying that the basic reason for European underperformance is the high cost of failure. So, and you've been quite successful, and I think we had a great success in Germany with the podcast. You were very successful being picked up by the IFO Institute and being picked up even by The Economist, so making inroads. But you didn't stop there. You said, okay, it's not enough to show this relationship, but we should also show that we have more insight. So you continued the research, and that's why we are talking today. So what did you do next in your research, building on your first insights in order to help Europe to get more innovative?
Well, thanks a lot, Daniel. Our last podcast was about our business experience of how much it costs to lay off employees in Europe as compared to the US. But that was based on confidential information within companies. So we decided that it was worth investigating how much it cost for many companies. And we investigated over 500 companies and we extracted the actual restructuring cost by exactly 250 companies in 10 countries. And the results are striking. You have, in average, a cost of restructuring in Germany of 31 months of salary. And this is based on companies like Vodafone in Germany or ThyssenKrupp or Infineon. Many German companies who have restructured over the recent years in Germany. And the same amount is not 31 months, but 7 months in the US, 3 months in Denmark, and 2.5 months, 10 times lower, in Switzerland. We see that there are huge discrepancies between countries in the cost of restructuring an activity because of the employment protection laws in each country. So that was the first major insight that we've done over the last months to document the different cost of failure per countries.
You also compare intensively Germany with Denmark. That's what our understanding is. So you came up and said, you know, restructuring duration in Germany of 4.3 years. I thought this is very long. Could you probably, because elaborate this, I would not have thought it takes so long.
You have a beautiful database called Eurofound that registers all the restructuring plans in Europe over 25 years. And we took all the restructuring plans with more than 500 redundancies. And in Germany, we found 170 restructuring plans that took place in Germany with a precise timing in this database. And the timing is between 1 year and 10 years. And in the average of the 170 plans that we've investigated is 4.3 years of average duration of the plan to restructure an activity. The equivalent in Switzerland, in Denmark, or in the US is less than a year. So you see huge difference between Germany, 4 years, more than 4 years in average, and US, Switzerland, or Denmark, less than a year. And this has major impacts when you are in very volatile industries like tech and biotech, where you need to do U-turns within weeks. You cannot wait years to adapt to a new technology. You need to make U-turns like in a car in a mountain road. And this is made extremely difficult for tech and biotech companies in Germany and also in France, in Italy, in the UK, as compared to what companies can do to adapt to new technologies in the US, Denmark, or Switzerland.
Again, I know I found the number astonishing. I thought, you know, how can it be? Because it takes so much long time with negotiations or whatsoever. Clearly, it's expensive. How long does it take in Denmark?
It takes less than a year. You have examples of the biggest company in Denmark today in biotech called Novo Nordisk that made major innovations for our health. And this company made two major restructuring plans in 2016 and 2018 in Denmark, laying off more than 1,000 employees. It just cost them in total zero, while a similar restructuring plan in Germany would have cost, in average, 31 months of salaries for all the people you have to lay off. So this capacity of Novo Nordisk in Denmark to try new things, and when it fails, to stop it and to redirect its innovation to other areas, enabled Novo Nordisk to create Ozempic, which is a fantastic success in the US, to get thinner and in the rest of the world. So innovation, disruptive innovation, like Ozempic or like AI currently in the US and in China, requires plenty of attempts which fail, and you need all the time to redirect. Another example that is striking, to compare SAP in Germany with similar companies in the US. When ChatGPT was released in 2022, in November 2022, it took 3 months for Meta, to stop all its projects like the metaverse. Within 3 months, 20,000 people were laid off, and they immediately hired 10,000 people in AI to focus massively on AI and investing today $60 billion per year in AI computing. SAP had the same shock in November 2022. They are still in the process of laying off people. They announced it will take them several years. And of course, they cannot hire the same pace AI engineers, and they cannot invest at the same pace at what Meta or Microsoft are doing. So this is another example why employment protection is indeed slowing down massively the capacity of SAP or other German tech companies to adapt to the innovation currently in AI. And you have the announcement of SAP was a few years ago, $500 million of investment per year in AI, while it's $60 billion at Meta and $80 billion at Microsoft. You see the huge discrepancy in the level of investment as a consequence to the timing and the pace of adapting to technology shocks.
But is it really labor law in the end, or is it more just the European culture that we are more risk averse as a society?
I love this question. Thank you very much. What was interesting in this research that we find that European countries, and I mentioned several times already Denmark and Switzerland, which are just neighbors to Germany, south and north, which have, I mean, not a hugely different culture as Germany, have a capacity to invest in disruptive innovation, which is massively different from Germany. So let's compare the figures. Germany invests in the two key technologies today, 0.6% of its GDP in tech and biotech. Private companies in Germany invest 0.6% of GDP. Similar countries, the same culture. North of Germany, Denmark invests 1.8% of GDP, three times more. Switzerland invests 3%, five times more than Germany, just on the other side of the Rhine. So you see how the culture may be very similar. The employment protection is totally different, very rigid in Germany, very flexible in Denmark and Switzerland. And this has, as a consequence, a total discrepancy in the investment in disruptive innovation like tech and biotech today, which are both critical in terms of growth, of productivity, of GDP per capita, and explain why Switzerland and Denmark are much richer on average than Germany, with 100% higher salaries in Switzerland on average and lower inequality in Denmark than in Germany. So you see the positive impact of having flexible laws for employment. It enables more innovation, more investment in innovation, which creates more wealth, higher salaries, and which creates also the capacity to have a more cohesive society like Denmark or Sweden are less unequal than Germany today.
But, you know, it's, yeah, I follow you, but looking back in history, Germany in the long run didn't do so badly. And we have already for a longer time now these labor laws. Did you have any data about how changes in labor law led to changes in these data? Because this would be interesting, because then we have a better correlation. Could you say, like, okay, implementing flexicurity led to this and that?
This is an excellent question. Thank you. There is one very obvious example, which is Denmark. Denmark changed its labor laws in 1995, 30 years ago. Within 5 years, private investment in Denmark in research and development has been multiplied by 2.3 within 5 years. Immediately after the change of the law in 1995, R&D, research and development investment, started to increase very fast. You see the curves. It's a total change for Denmark right after the change in law. So this is what economists call causality. It shows that a change in the law has a massive impact on the level of money invested in research and development in a country.
Okay, so for the companies, it gets more expensive when they have strict labor law. And this leads to less willingness to take on risk and leads to lower R&D expenditures. So that's kind of, you know, what I try to summarize. Also shows that companies in an environment of high restructuring costs generally have a lower profitability than companies in the environment of higher. So you could also say, okay, once the government, once society takes on the cost of unemployment, the profitability of the private sector goes up. So as a left-wing politician, I would say this cannot be true because then, you know, we all have to pay for the rich. But anyhow, but there's one question, how do you react to this criticism saying basically you shift the cost to the public sector and everyone has to pay and not only the companies? And then the question would be for me, of course, if you look broader at the European Union and you know we have this issue in innovation, what would be your estimate what happened if more people in Europe were to become like Denmark using a flexicurity system? So it's two questions. My question is it really just? And the question is there really an impact you could at least estimate?
I'll focus on the first question first. Is it an additional cost on the public system to make employment protection more flexible. I do not believe it is in the proposal that we're making. The proposal we're making is not to change the current employment protection laws for everyone, but only for 10% of the population, those who are highly qualified and get a high salary. So in Germany, for example, those above a gross salary of 6,000 euros per month. 90% of the Germans are below the threshold, and there would be zero change for them. Same protection, same process to lay off people. Only above this threshold of 6,000 euros per month would the law be more flexible, enabling companies to hire more and to lay off rapidly. So we're only talking about people who are highly qualified, who have engineering degrees or great salespeople who earn more than 6,000 per month. For those people, the impact of making the employment law more flexible will be, like in Denmark or Switzerland, a huge increase of the amount of money that companies will invest, and therefore way more opportunities to get hired by companies with higher salaries. And typically the salaries in Switzerland or in the US are 2 to 3 times higher for engineers than in Germany. So the impact will be people will spend less time unemployed and will get a better salary after being laid off from a company. So overall, this should not change significantly or even reduce the amount of money the public system pays to unemployed people. Your first question, will this have an impact on the public finances? I truly believe it should not. It should have a positive impact because there will be less unemployment.
I understand your proposal, but I just ask for curiosity. If it's true that the profitability of companies get higher, if we have a flexible labor law, if this really is true, should we then have a flexible labor law for everybody in order to improve the profitability of the corporate sector?
This is a good question. The reason why we're not proposing that is not an economic reasoning. It's a political one. If you propose today to change the labor laws, the protection of employment for everyone, there's a high chance that most of the German population will oppose it and that such a change in law will not be adopted by the Bundestag. We need to have more flexibility for innovation. And innovation is made mostly of engineers or salespeople or marketing people who have a high salary. This is why we recommend to do the change only for the top earners, the top 10%, because it's economically efficient and politically feasible without waiting for an additional 50 years. And we need this additional investment in tech and in biotech now. And this leads to the second question you are asking me: what is the impact of doing such a change? The impact is first a huge increase in the private money invested in Europe in tech and biotech. There is a lot of money available, a lot of savings available in Europe. They're just not invested so far in innovation, in disruptive innovation in Europe, because it's not profitable. You bring back profitability, everything comes back. The second impact of improving innovation in tech and biotech in Europe will be the general increase of GDP per capita. Productivity is coming with investment in disruptive innovation. You increase R&D in disruptive innovation. You increase, therefore, the level of salaries and the wealth of everybody within a country. You compare GDP per capita, which is approximately the same as the level of salaries between Switzerland and Germany. Salaries are twice higher in Switzerland as compared to Germany. So if you invest more, you get richer. That's great for everyone. Everybody's salaries will increase. Then it has a third impact, which is great. It leads to more taxes, more, sorry, not higher taxes, but more tax revenues of government. What we calculated is that if you increase not by 100% like Switzerland, but just 20%, the GDP per capita in Germany, which is fairly, really feasible with more investment, that will increase the tax revenues of the Bundesrepublik of 400 billion euros per year. It's massive. You pay pensions, you pay healthcare, you pay defense with an additional 400 billion per year. So it's fairly simple. You reduce the cost of failure. You increase private investment in disruptive innovation, tech and biotech. You increase the wealth, the salary of Germans. This increases the tax revenues, which enables to pay for social cohesion and defense. This is a virtuous circle that works in the neighbor countries of Germany. So let's import it to Germany. That seems reasonable. An expectation, it works in countries which have the same social culture, the same social model, the same free education, the same free healthcare, the same pension systems. It's not a different world. It's just on the other side of Schleswig-Holstein and the other side of Baden-Württemberg. Not so difficult to imagine that it can be implemented in Germany.
You know, you don't have to convince me, because that's why I'm talking to you and I do it a second time. And I know you've been, and as we speak right now, you are in Berlin, I'm in Berlin, which is quite funny. So you reach out to politics. So what's your... don't name names, but you know, what kind of feedback you get in Berlin or in Brussels? Because I assume you also talk to Brussels on this context. So what are the reactions? Do you see some movement here? Do you see, some progress, or where do you stand?
Yes, there is progress, and this is good news. This is really good news. First, this analysis on the cost of failure, on the restructuring cost, is new. The reason is that nobody so far had investigated how much it costs to lay off people. Large companies know that, but economists or policymakers did not. So the fact that this information gets public generates reactions. Oh, okay, it costs 3 years in Germany to stop an activity, and this is hurting tech much more than the car industry? That makes sense. So there's a general understanding of a new cause. Then we are proposing something that is limited in scope in terms of reform, which is limited to highly qualified people with high salary, with high adaptability. So the reactions by politicians is, this is not crazy. This is not as difficult as what has been tried in Germany under Schröder, which led to the fall of Gerhard Schröder in the mid-2000s, or same in France with the fall of Villepin, prime minister, who tried also to change employment protection for everyone or for the young people. So the fact that it is targeting only people hired for R&D, high earners, well-qualified people, is perceived as a possibility. So we have the competitiveness compass by Ursula von der Leyen, who proposes that change of labor law throughout Europe. And we had both Katharina Reiche and Carsten Linnemann, who proposed such a model of changing the employment protection for high earners. So you see that the discussion is opening. It is not going to be solved within weeks or months. This is a highly sensitive debate in every country. You had a referendum in Italy on this topic, and 90% of the Italians voted in favor of more rigid labor protection. So this is probably fairly similar, maybe not 90%, in France, in Germany, in Belgium, in the Netherlands, and even in the UK. So we need to explain, we need to document. And what we're recommending to the governments throughout Europe today is to document it, to survey, to ask companies, how much does it really cost you to stop an activity or to fail with a project? And what is the impact on your investment decisions? Is it a true story, or is it just two crazy guys from French origin in New York, who are coming with this idea? So it needs to be documented by authorities, by economic institutes. It needs to be discussed. It needs to be proposed with trade unions, with
in Germany, BDI, BDA, DIHK, and DGB, and IG Metall, and so on, so that there is a debate on that. And then we need to create a solution. We need to propose a real solution for Germany, which takes into account all the complexity and the specificity of the German social system. It would take months minimum to discuss and come to an agreement. But there is a basis for common understanding from the left and the right on this topic, and a general interest of everybody in France, in Germany, in Italy, to increase the level of investment in tech and biotech, because otherwise we do not have a beautiful future. We are getting poorer, and it increases the number of people voting for the extreme right and the extreme left, which is not good for democracy. So we need to find a solution. And there is a way here to discuss on facts and possible solution that could be acceptable for the larger set of the German population or the French population or the Dutch population.
How about the unions are already opposing it? I think I read that the European Trade Union Institute is against doing it because it fears undermining labor rights, and basically it fears a race to the bottom.
There is a legitimate concern by trade unions, and there is a strong feeling of desire to keep employment protection in Europe. So we need to explain that it is limited to the top 10% and that nothing will change for 90% of the Dutch or French or German population. Everybody below €6,000 do not need to have any change in their employment protection. We need to explain why we do that. We need to explain to those above the threshold of 6,000 what is the impact if they lose their job? How much should they get in terms of unemployment benefits? Are they really going to get another job much faster than today, or is it still going to take 12 or 18 months to find a job? You just need to explain what's happening in Switzerland or Denmark when somebody loses a job. There are studies showing that the mental health of people losing their job in Denmark is not affected, while the mental health of people losing their job in a country with rigid employment protection is hurt badly. So there is a health effect of having the capacity to find another job rapidly, because for companies, it's easy to hire and to stop if you need to stop.
So you basically say it's because of the flexibility, we not only have make it easier to fire, but we have always also faster inclination to hire because you can take other risk. I understand this.
There is an image, sorry to interrupt you, that is very easy to understand. Imagine you have a car with no brakes. What is the impact of having no brakes? It doesn't change how much you brake. It changes how much you accelerate. You're not going to accelerate fast on a risky road in mountains with a car with no brakes. So the immediate impact of having no brakes is to slow down and to accelerate less. It's the same for a company. If it takes 4 years to slow down and you cannot brake fast, then you're not going to accelerate, which means hiring and investing. You're going to be very slow. And this is exactly the same as a car with no brakes. That is an image that explained the behavior of German companies. And we've documented that. It's very interesting. We've documented that in our paper with Jan Quartalem, that has been published by Bocconi recently, which shows that in tech and biotech, when the years are good, American companies grow by 25 or 30% every year. In the same industry, on the same good years, German companies only grow by 10%. So over 20 years, when the American companies have grown by 20 or 30% every year and the German companies only by 10%, the American companies are much bigger. So because it's a world where the winner takes all, the German companies die. It's just because German companies do not dare to accelerate because it takes 5 years or 4 years to slow down. You change that, and suddenly German companies can accelerate as much as Danish or Swiss or American companies, and suddenly the German companies will become leaders in tech and leaders in biotech. It's just like a car with no brakes. Sorry, I interrupted you.
No, a little bit, that's fine. But then let's summarize. So having flexibility, creates more flexibility in the labor market, and we can hire and we can accelerate faster and we can break faster, which is very important because this also helps us growing. Having more flexibility is generally good for risk taking, which is generally positively correlated with R&D spending and therefore with higher innovativeness of a society. Both accelerating faster and being more innovative leads to higher income per capita. Higher income per capita makes everybody happier, but it also makes makes it easier for governments to fund their other needs. And this would also help us closing or reversing the trend of falling behind compared to the US and China.
It's a perfect summary, and it's not a dream. It's just facts. You look at the figures of Germany and France as compared to Switzerland, Denmark, Taiwan, Korea, or the US, you immediately see all the causality between flexibility, investment, income per capita, and tax revenues. All that is facts. So there's no need to imagine crazy things that we dream of. We just have to look at what our neighbors are doing in Europe within the European social model. We copy them. Within a few years, we see with the example of Denmark that within 5 years, it totally changed the appetite to invest and therefore all the nice consequences that we've discussed. Your summary was perfect.
Olivier, thank you very much for the great summary. This was inspiring again. I wish all of us good luck to this initiative, and I hope, and I know the podcast is heard. Last time it was heard, and it will be heard again, I hope. And let's us together work on this issue in order to improve European innovativeness and making us all richer, which I think is a great idea. Thank you very much.
Thank you very much, Daniel. It's great that we have this conversation. Thank you indeed.